Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns.
Schönen guten Morgen. Es ist ein schöner Sommertag. Wir wollen am nächsten Tag länger wegfahren, so 2 Wochen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in Urlaub war oder ob wir auf eine längere Freizeit gefahren sind von meinem anderen Job. Auf jeden Fall war so Packtag bei uns in der Familie angesagt und es war viel zu tun. Und es sind immer so stressige Tage, wo man alles denken muss. Und wenn man dann im Auto sitzt, wird es besser. Und dann kommt mein wunderbarer Sohn Theo auf die Idee, er will an diesem Tag unbedingt noch einen Freund besuchen. Und dann redet er das so ein bisschen auf mich ein, bittelt und bettelt und irgendwann lasse ich mich breitschlagen und ich sage, du darfst noch mal eine Stunde zu deinem Freund gehen, aber ich hole dich dann ab und dann musst du schnell mitkommen und es muss dann schnell gehen, so, ne, weil ich war halt in Eile und packen und was weiß ich und so, ne. Und dann hole ich ihn ab und dann merke ich schon, dass er irgendwie sich aus diesem Zimmer, Kinderzimmer schwer entfernen lässt. Dann kommt er langsam irgendwie an und dann will er seine Schuhe nicht anziehen und dann fängt er an, so irgendwie schon so ein bisschen vor sich hin zu brummeln und so, also, will ich mit und was weiß ich und solche Sachen und so, und dann laufen wir da die Treppe runter und irgendwie zum Auto und er schlurft so hinter mir her und ich sage, komm Theo, schneller jetzt und was weiß ich, bin schon auch ungeduldig und er, und dann fängt er irgendwann an, blöder Papa. Und dann macht er irgendwie, steigt er nicht ins Auto ein, will sich nicht anschnallen, was weiß ich und so, und fängt an irgendwie auch so mich so ein bisschen kindlich zu beschimpfen und sowas. Ne? Und dann fahren wir irgendwie los, er fängt dann an, gegen meinen Sitz zu treten und so weiter und irgendwie die Beschimpfungen werden ein bisschen lauter und sowas und dann, es war auch nicht weit heimzufahren, so, ne? Aber irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, ich drehe auf die Bremse, das ganze Auto wackelt, ich drehe mich um und ich fange an zu schreien. Was soll das denn nun überhaupt? Und du weißt doch, und wir haben doch ausgemacht. Und richtig voller Wut und schreie ihn richtig zusammen. So, ne? Plötzlich ist es still im Auto. Nur so ein leichtes Schluchzen von der Rückbank. Und ich denke mir, was ist eigentlich mit mir los? Warum bin ich so, dass mein kleiner, netter Sohn mich so aus der Haut fahren lassen kann? Was ist eigentlich in mir falsch, mit mir falsch, dass ich das nicht aushalten kann, dass ich da nicht drüber lachen kann, dass es plötzlich so aus mir raus explodiert? Und jetzt sind wir beide traurig. Ich bin traurig über mich, er ist traurig über sich und über mich. Bitte keine Erziehungstipps per E-Mail an lukas.herbst@puls-kirche.de. Aber kennen wir nicht alle solche Momente, wo wir uns plötzlich fragen, warum bin ich so? Und wo wir plötzlich merken, so eine Sehnsucht nach Veränderung. Ich wäre gern anders. Ich würde in dieser Situation gern anders reagieren können. Vielleicht sind es bei dir andere Situationen. Aber ich glaube, wir kennen alle so diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach Veränderung. Manchmal sehnen wir uns, dass andere Menschen sich verändern. Ne? So, das kennen wir auch. Aber auch, ich denke auch, dass wir das bei uns erleben. Ne? In Beziehungen zum Beispiel, wo wir irgendwie merken, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise reagieren. Vielleicht mit Geschwistern. Vielleicht mit einem Partner, einer Partnerin. Dass wir merken, irgendwas ist in mir und es reagiert immer auf die gleiche Art und Weise und ich wäre gern anders. Ich würde gerne anders reagieren können. Oder bestimmte Gewohnheiten, von denen wir wissen, dass sie eigentlich nicht so förderlich für uns sind, dass sie eigentlich eher unser Leben schwer machen, als unser Leben schön machen. Und wir schaffen es einfach nicht, da rauszukommen. Oder wir wachen irgendwann auf und merken, dass wir eine bestimmte Art von Mensch geworden sind. Und über manche Sachen sind wir froh, und manche Sachen fallen uns schwer und machen uns auch das Leben schwer. Christian hat es schon gesagt, wir sind in dieser Serie unterwegs, den Weg von Jesus praktizieren. Und wir wollen ganz bewusst und ganz neu die zentrale Einladung von Jesus auf die Tagesordnung holen. Jesus hat es immer wieder gesagt, komm, folge mir nach. Und wir haben das Gefühl, dass wir diese zentrale Einladung so ein bisschen aus den Augen verloren haben, bewusst oder unbewusst, wie auch immer. Aber es ist irgendwie in einem Leben als Christ, spielt diese zentrale Einladung gar nicht mehr so eine große Rolle. Wenn du die letzten Predigten verpasst hast, ich mache dir echt Mut, hör sie dir nochmal an oder schau sie dir auf YouTube nochmal an, weil du da viel Kontext bekommst für das, was wir heute, wo wir drüber nachdenken. Und wir haben immer wieder gesagt, wenn wir das Leben von Jesus wollen, dann müssen wir die Lebensweise von Jesus wählen. Wenn wir das Leben, das Jesus verspricht, und er verspricht Leben in Fülle, wenn wir dieses Leben wollen, dann dürfen wir lernen, die Lebensweise von Jesus nachzuahmen und dieser Lebensweise nachzufolgen. Und es geht viel weniger darum, nur Dinge über Jesus zu glauben, sondern vielmehr auch Dinge zu praktizieren, die Jesus selber getan hat und vorgelebt hat. Und praktizieren, dieses Wort ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber es bedeutet einfach, Dinge in die Praxis zu bringen, zu leben, im Alltag umzusetzen. Und wir wollen lernen, unser Leben neu um drei Ziele zu reorganisieren. Bei Jesus sein, wie Jesus werden und das zu tun, was Jesus getan hat. Und heute ist eben dieser Teil dran, wie Jesus werden. Und vielleicht bist du hier und hast gar nicht so einen starken Bezug zum Glauben oder zu Gott. Wir laden dich ein, einfach mit einem offenen Herzen zuzuhören, weil du in dieser Serie gerade ganz viele Dinge darüber erfahren kannst, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht und gehen sollte. Und heute eben nehmen wir mal dieses zweite Ziel, nämlich wie Jesus werden, uns ein bisschen vor. Und ich habe euch am Anfang mal drei Veränderungsmythen mitgebracht, die so auch in der Kirche und überhaupt auch im Menschsein so ein bisschen irgendwie, glaube ich, die wir manchmal glauben oder denen wir manchmal aufliegen. Und das erste ist einfach mehr anstrengen. Wir glauben manchmal, dass wir uns durch reine Anstrengung verändern können. Willenskraft, falls jemand Seven vs. Wild gesehen hat. Willenskraft ist da ganz wichtig. Aber Willenskraft ist eine Ressource, die aufgebraucht wird irgendwann. Willenskraft ist eine Ressource wie ein Muskel, der wird auch mal müde. Und dann kann ich mich anstrengen, aber es passiert nichts mehr, es kommt nichts mehr raus. Sehen wir schon bei den Neujahrsvorsätzen, 80% der Neujahrsvorsätze sind schon gegen Ende Januar spätestens vorbei. Das liegt an der Willenskraft, die eben nicht für alles ausreicht. Natürlich ist Willenskraft wichtig, aber Willenskraft alleine ist auch nicht die Lösung. Dann ein zweiter Veränderungsmythos, der gerade so in der christlichen Szene, in manchen Prägungen besonders wichtig ist, einfach mehr Bibel lesen. Also das Problem ist schon, wenn jemand hier beim Thema Veränderung mit einfach anfängt, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Das ist aber bei allen Mythen so, ne? Einfach mehr Bibel lesen. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass wir ganz stark von der Aufklärung geprägt sind, ne? René Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Und hat von res cogitans gesprochen, also denkenden Sachen. Er hat gedacht, Menschen sind einfach Dinge, die denken können. Also wie so ein Kopf mit zwei Beinen. Der Typ war schlau, aber er war falsch, zumindest an der Stelle. Das stimmt einfach nicht, weil sonst könnten wir ja einfach die richtigen Dinge denken und dann könnten wir die automatisch leben. Dann könnte ich ja einfach ein Buch über ein sorgen- und angstfreies Leben lesen, das mit dem Kopf verstehen und dann wird es funktionieren. Oder ich lese ein Buch über Ernährung, gesunde Ernährung und ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Donuts, weil ich einfach meinen Weg in Richtung Veränderung denken könnte. Und wir wissen alle, dass es nicht so funktioniert, weil Wissen noch lange nicht das Gleiche ist wie Tun. Wir können unseren Weg auch in Jesus-Ähnlichkeit nicht rein denken. Information alleine bringt noch lang keine Transformation. Und natürlich, es ist schon ein Wert und es ist wichtig, die Bibel zu kennen und die irgendwie auch die Zusammenhänge mehr und mehr zu verstehen. Und es ist eine wichtige Prägung für unser Leben als Jesus-Nachfolger. Aber die Bibel einfach mehr kennen alleine bringt nichts. Der dritte Veränderungsmythos, der geht so ein bisschen in eine andere Richtung und kommt vielleicht eher aus einer anderen christlichen Prägung. Einfach Gott machen lassen. Weißt du, Gott macht es schon. Der braucht dich gar nicht, entspann dich, lehn dich zurück in deinen Liegestuhl und irgendwann, das wird Gott schon alles machen. So, ne? Das ist so der Gedanke irgendwie so ein bisschen, ich entspanne mich einfach und dann werde ich halt schon geduldiger und schreie meinen Sohn nicht mehr im Auto an. Das passiert einfach von alleine. Das Positive daran ist eine hohe Sicht vom Heiligen Geist, also dieses Vertrauen in der Teil der Gottheit, der in jedem Jesus-Nachfolger lebt. Aber diese Sicht neigt auch zur Faulheit, zu sagen, naja, kommt ja überhaupt nicht auf mich an, ist ja dann egal. Wenn es nicht passiert, dann liegt es an Gott sozusagen. Und irgendwie ist das so eine Vorstellung von so einem göttlichen Download, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Geduld, oder so ein bisschen Großzügigkeit und jetzt lerne ich einfach großzügig zu leben. Wissen wir auch, funktioniert nicht. Wir werden entdecken, Gott ist der Motor der Veränderung, aber alleine der Heilige Geist richtet es auch nicht. Und so als Einstieg in einige Bibeltexte, die wir uns anschauen werden, lesen wir mal Lukas 6, Vers 39 bis 40. Das ist Lukas-Evangelium, eine Biografie über das Leben von Jesus. Und Jesus gebrauchte einen Vergleich oder ein Gleichnis. Und er sagt Folgendes. Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Und dann kommt der Satz, auf den es mir jetzt gerade ankommt. Kein Schüler steht über seinem Lehrer und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. Das Wort Schüler ist hier dieses Wort Talmidin oder Mathetes, was oft mit Jünger übersetzt wird, was wir schon immer wieder jetzt besprochen haben. Schüler, Lehrling, ein Auszubildender von Jesus zu sein, das ist das, wo es eigentlich drum geht. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, das Ziel von Jüngerschaft ist zu werden wie der Rabbi. Also in der damaligen Zeit, gar nicht nur jetzt für die Jünger von Jesus, für jeden Jünger, der irgendwie einen Rabbi hatte, für jeden Schüler, der irgendwie einen Rabbi hatte, der wollte so werden wie der Lehrer, wie der Meister. Und da möchte ich mal, sag ich mal, einen frommen Fachbegriff reinbringen, das ist der Begriff von geistlicher Formung. Im Englischen, in der englischen Literatur findet man oft Spiritual Formation und das ist an sich nichts Christliches, das ist einfach etwas Menschliches. Jeder Mensch, wir alle hier, wie wir im Raum sitzen, sind das Ergebnis von dem Prozess der geistlichen Formung. Mutter Teresa und Donald Trump, wie wir sie erleben oder erlebt haben, sind das Ergebnis von geistlicher Formung, von dem, was sie geprägt hat. Genauso Gandhi, Michelle Obama, Angela Merkel oder Volodymyr Zelensky. Sie sind alle, wir alle sind das Ergebnis von geistlicher Formung. Die genetische Vererbung, Familiensysteme, Wunden der Kindheit, Erziehung, Bildung, Gewohnheiten, Entscheidungen, unsere Umwelt, unsere Ausrichtung und unsere Reaktion darauf. Das alles spielt auf ganz komplexe Weise zusammen und formt uns zu Menschen. Und dann kommt noch eine Herausforderung dazu, die Bibel an vielen Stellen Sünde nennt. Anders übersetzt vielleicht Zielverfehlung. Das bedeutet, dass ich an vielen Zielen Gottes für mein Leben vorbeilebe. Andere Menschen auch, das schadet mir. Und gleichzeitig erlebe ich auch in meinem Kontext, dass das passiert. Und ich habe euch mal eine Grafik oder ein Modell mitgebracht, wo man so ein bisschen sehen kann, wie werden wir denn geformt? Und das nennen wir jetzt erstmal unbewusste geistliche Formung. Genau, manche fotografieren es schon ab, andere können es sich merken, richtig gut. Das bedeutet erstmal, wenn ich einfach nichts mache, was prägt mich denn? Wie werde ich denn zu dem Menschen, der ich geworden bin? Und das Erste sind einfach Stories oder man müsste eher sagen, vielleicht Narrative, also ein bisschen hochgestochenes Wort. Was meine ich damit? Einfach Dinge, die wir übers Leben glauben, die durch Medien, Instagram, Gesellschaft und so weiter vermittelt werden. Denkweisen darüber, was ist gut, was ist wahr, was ist schön. Zum Beispiel ein Narrativ über Geld, das wir meistens glauben, oder eine Story, eine Geschichte über Geld ist, mehr Geld sorgt für mehr Glück. So, ne? Das ist vielleicht eine Grundannahme über das Leben, die wir irgendwie glauben. Und da gibt es ganz, ganz viele. Natürlich dann Gewohnheiten, was wir machen, macht etwas mit uns. Egal, ob das gute, schlechte, bewusste oder unbewusste Gewohnheiten sind. Beziehungen, wir sind zutiefst beziehungsorientierte Wesen. Wir werden geprägt durch die Menschen, mit denen wir abhängen. Es ist automatisch einfach so. Unsere Umwelt spielt natürlich eine große Rolle. In was für einem Umfeld wir aufwachsen, mit welchen Gegebenheiten. Und natürlich einfach über die Zeit hinweg werden wir geformt und geprägt und verändert. Und ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, was jetzt geistliche Formung aus einer christlichen Perspektive ist. Und da steigen wir gleich in zwei Bibeltexte ein, wo wir das zusammen entdecken können. Geistliche Formung in der christlichen Tradition ist ein Prozess, in dem wir zunehmend von den Charaktereigenschaften Jesu durchdrungen werden, während wir im leichten Joch der Nachfolge Jesu, unseres Lehrers, gehen. Das ist von Dallas Willard, wahrscheinlich habe ich in jeder letzten Predigt ein Zitat von Dallas Willard gebracht, der hat einfach viel zu diesem Thema geschrieben, kann man sehr empfehlen. Was er hier deutlich macht, ist, dass es darum geht, eine bewusste geistliche Formung zu erlernen, wo wir immer mehr so werden, wie Jesus selbst ist. Und ein zweites Zitat und eine zweite Definition von John Mark Comer, er sagt, geistliche Formung in der Nachfolge von Jesus ist der Prozess, in dem wir in Jesus zum Menschen der Liebe geformt werden. Also das ist der Zielgedanke eigentlich, dass wir nicht durchs Leben irgendwie härter und bitterer und frustrierter werden, hoffnungsloser, sondern zu Menschen der Liebe geformt werden durch Jesus. Und da tauchen wir jetzt mal ein, was das bedeuten könnte oder wie das aussieht und wie auch die Bibel das entfaltet, wie das funktionieren kann. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. Es ist ein Brief, den der Gemeindegründer Paulus an eine junge Kirche schreibt. Und da lesen wir folgende Verse. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist ein relativ bekannter und beliebter Vers, findet man immer wieder auf christlichen Kalendern mit so schönen Bäumen und Wasserfällen im Hintergrund. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist schön irgendwie so, ne? Aber wir vergessen oft den Kontext, in dem dieser Vers geschrieben wird. Es geht nämlich weiter. Es geht nämlich um Veränderung. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Du musst wissen, diese Verse sind vor dem Hintergrund von einer Begebenheit im ersten Teil der Bibel geschrieben, 2. Mose 34, da ist Mose auf so einen Berg gegangen, hatte so eine Gottesbegegnung und er kam runter und sein Gesicht hat so geleuchtet und gestrahlt und es war wie so ein Symbol dafür, dass die Leute gemerkt haben, Mose wurde verändert durch diese Gottesbegegnung. Und darauf nimmt Paulus Bezug und er sagt, hey, jetzt wo du Jesus kennst, kannst du wie mit einem unverhüllten Gesicht Gott sehen, aber es ist wie in so einem Spiegel. Und für uns denken wir jetzt, ja okay, in einem Spiegel sehe ich eigentlich relativ genau am Morgen, welche Baustellen ich noch so habe. War damals in der Zeit nicht so. Man muss noch wissen, Korinth war eine Stadt, wo die bekannt war für ihre innovativen Spiegel. Aber die Spiegel der damaligen Zeit war so polierte Bronze. Und das hat bedeutet, du musstest immer wieder so reiben, dass es glänzend wurde. Und dann trotzdem auch so mit dem Lichteinfall spielen, dass du dich sehen konntest. Also wenn Paulus da schreibt du, dass wir Jesus sehen können wie in einem Spiegel, dann ist es nicht wie in unserem Spiegel, wo du reinguckst und du siehst jeden Popel und jedes Haar an der falschen Stelle, sondern du musst so ein bisschen das halten und mit Lichteinfall spielen und dich schon so auch ein bisschen bemühen, um etwas zu erkennen. Das ist so der Hintergedanke. Und dann sagt er, wenn wir das tun, wenn wir wie in diesem Spiegel versuchen, Jesus zu sehen, dann beginnt etwas in uns, was er hier Umgestaltung nennt. Und das Wort, das da steht in der Originalsprache, ist Metamorpho, wo wir das Wort Metamorphose her haben. Ich habe euch mal eine Metamorphose als Video mitgebracht. Metamorphose beschreibt den Prozess, wo so eine popelige, knubbelige Raupe über einen längeren Zeitraum zu einem wunderschönen, flatternden Schmetterling wird. Das ist, was Metamorphose ist. Und genau das ist das, was Paulus an dieser Stelle, in diesem Vers auch meint. Diesen göttlichen Veränderungsprozess in uns, dass er aus uns alles, was popelig und raupenhaft ist, verändern möchte über einen Zeitraum, dass wir mehr so werden wie so ein wunderschöner Schmetterling, im Bild gesprochen. Und natürlich, der Text löst es auch auf, dass es bedeutet, dass wir in das Ebenbild von Jesus verwandelt werden. Dass alles, was in uns popelig und raupenhaft ist, mehr so wird wie Jesus. Letztlich eine Person der Liebe. Und das Spannende ist ja auch hier dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und mehr so sein wie Jesus. Erinnert euch an den Vers 17. Das ist dieser christliche Kalendervers. Zum schönen Wasserfall im Hintergrund, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und im nächsten Versen steht aber, dass die Freiheit darin besteht, mehr so zu sein wie Jesus. Also je mehr du und ich wie Jesus werden, desto mehr Freiheit werden wir auch erleben. Ganz spannender Zusammenhang. Und was Paulus hier deutlich macht, dass wir, wenn wir Jesus anschauen, ihn beobachten und auf ihn blicken, wie in diesem Spiegel, und das kostet auch so ein bisschen Mühe, dann werden wir nach und nach umgestaltet durch den Heiligen Geist. Und je deutlicher uns Jesus vor Augen steht, desto mehr wird unser Leben auch umgestaltet. Erlebt diese Metamorphose in das Bild von Jesus. Sind Hundehalter hier im Raum? Also Leute, die einen Hund haben? Mal kurz bitte Ohren zu und nett zuhören, okay? Die nächste Minute ist nicht für Hundehalter bestimmt. Ich sage es deswegen auch ein bisschen leiser. Ne? Also ihr dürft nicht zuhören, okay? Also im Internet gibt es manchmal so Bilder, ne, wo Leute, die lange Zeit einen Hund haben, also Herrchen und Hündchen, irgendwie anfangen, sich ähnlich zu sehen. So, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Müsst ihr mal googeln. Ist lustig. So, ne? Über lange Zeit gleichen sich die Gesichtszüge so irgendwie an. Weiß man nicht, wer was dann von wem hatte, so, ne? Hoffentlich Hündchen vom Herrchen, nicht umgekehrt. Die Hundehalter dürfen jetzt wieder zuhören. Aber genau so möchte es Jesus auch mit uns machen. Ne? Dadurch, dass wir mit ihm unterwegs sind, immer wieder auf ihn schauen, immer wieder mit unser Leben mit ihm leben, dass man über eine lange Zeit dann irgendwann einfach so eine Ähnlichkeit zwischen Jesus und uns entdecken kann. Anders formuliert, Jesus Ansehen verändert dein Aussehen. Bei Mose war das so in dieser Gottesbegegnung, es hat sein Aussehen verändert. Und bei uns natürlich bedeutet das erstmal ein innerliches Verändern. Das Aussehen unseres Wesens, unseres Charakters. Aber natürlich dringt es auch nach außen und ist auch nach außen sichtbar und spürbar. Wenn du innerlich verändert wirst, ist es auch nach außen wahrnehmbar. Also wenn du Jesus anziehst, dann wird sich verändern, wie du aussiehst. Dein Wesen wird mehr und mehr verändert werden und es wird auch nach außen spürbar und erlebbar werden. Und diese Veränderung ist es ein Durchbruch von heute auf morgen, spektakulär, plötzlich bin ich komplett anders. Manchmal, ja, aber selten. Meistens ist diese Veränderung einfach ein Prozess der langsamen und unspektakulären Arbeit der Jesus-Nachfolge. Und jetzt nochmal zu der Frage, wer bewirkt denn diese Umgestaltung? Haben wir gerade schon gelesen, es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und da tauchen wir nochmal in eine andere Aussage von Paulus ein. Im Galaterbrief, auch ein Brief, den er an mehrere Kirchen geschrieben hat, Galater 5, Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Also da geht es darum, dass der Heilige Geist wirklich Veränderung bewirken darf. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Was hier genannt ist, wird auch die Frucht des Geistes genannt. Und wenn ich diese Eigenschaften lese, dann denke ich mir, so möchte ich gern sein. Und ich habe auch Lust, von Menschen umgeben zu sein, die so sind, die von Liebe und Freude geprägt sind, von Geduld und Freundlichkeit, von Rücksichtnahme und Treue. Also ich möchte gerne ein Mensch sein, der so ist, und ich möchte auch gern von Menschen umgeben sein, die auf so eine Art und Weise leben. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vers aber oft falsch gelesen wird und dass es mehr so ein erhobener Zeigefinger ist. Jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an und sei mal ein bisschen mehr so. Aber hier ist von der Frucht die Rede. Hast du schon mal einen Apfelbaum gesehen, der sich anstrengt? So steht er so auf der Wiese. Golden Delicious. Pink Lady. So. Ich habe noch nie so einen Apfelbaum gesehen. Der ist da einfach, Sonne scheint, es regnet, der Boden ist irgendwie gut und dann zack, kommt der Apfel raus. Und ich glaube, genau das ist auch hier gemeint. Es geht nicht darum, sich einmal ein bisschen mehr anzustellen und sich irgendwie ein bisschen mehr Freude rauszuknören. Hast du schon mal jemanden der sich anstrengt, freudig zu sein? Es ist verkrampft. Hast du schon mal jemanden gesehen, der sich anstrengt, geduldig zu sein? Ja, ich sehe mich da oft, wie ich mich anstrenge, geduldig zu sein. Aber es ist nicht so richtig Geduld, so, ne? Sondern mehr so ein ich platze gleich, aber ich kann es gerade noch zurückhalten. Wenn das wirklich eine Frucht ist, ein Leben zu leben, das von diesen Eigenschaften geprägt ist, dann bedeutet es, dass es über einen längeren Zeitraum einfach automatisch wächst, wenn die Wachstumsbedingungen stimmen. Weißt du, jeder gesunde Baum bringt Frucht, trägt Frucht, wenn die Wachstumsbedingungen stimmen. Und er muss sich nicht mal anstrengen. Das kommt einfach. Und je älter der wird, desto mehr Frucht hat der. Natürlich, irgendwann hört das Bild auch auf, irgendwann geht ein Baum auch mal kaputt. Aber Wachstum ist nichts, was du in einem Moment sehen kannst, sondern was du immer nur über einen langen Zeitraum sehen kannst. Und da ist natürlich die Frage, wie kann sowas wachsen? Wie können diese Eigenschaften, Liebe, Freude und wie sie alle heißen, in uns wachsen? Und wie kann das zu einem Automatismus werden, dass je länger wir mit Jesus leben, desto mehr ist unser Leben geprägt von diesen Eigenschaften? Was ist vielleicht auch unsere Rolle dabei? Und ich glaube, unsere Rolle dabei ist, dass wir für die Wachstumsbedingungen sorgen. Das Wachstum an sich haben wir nicht in der Hand, aber wir können für die Wachstumsbedingungen sorgen. Wie kann was wachsen? Wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Also wenn ich versuche, irgendwie hier in Schwebheim einen Kokosbaum zu züchten, so, ne, und weil ich Kokosnüsse ernten möchte, ich werde die Wachstumsbedingungen dafür nicht hinbekommen. Aber so ein Apfelbaum, das funktioniert. Oder eine Karotte oder was auch immer. So, ne. Aber ich muss für die Wachstumsbedingungen sorgen. Und da gehen wir nochmal kurz rein in einen Vers, den wir letzte Woche schon gelesen haben aus Johannes 15. Wenn du da warst, erinnerst du dich daran an so eine Aussage von Jesus, wo er auch ein Bild von Frucht und von Wachstum verwendet. Und ich denke eigentlich, Paulus hat da von Jesus abgeschrieben und es so ein bisschen weiterentwickelt, das Bild, das Jesus hier verwendet. Jesus sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr in mir bleibt. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also hier ist auch wieder das Motiv der Frucht, was immer wieder ein Bild ist, im zweiten Teil der Bibel, für ein Leben, das von Jesus geprägt ist, im Wesen und auch in der Wirksamkeit. Und Jesus macht es deutlich, wir müssen es lernen, in Jesus zu bleiben. Haben wir uns vor 2 Wochen intensiv Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet. Aber letztlich geht es da auch wieder darum, die Wachstumsbedingungen zu kreieren dafür, dass diese Frucht und dieses Werden in meinem Leben von Jesus kommen kann. Also letztlich geht es darum, die Verbindung zu Jesus zu halten und in meinem Leben zu schauen, wie kann ich das lernen, in Jesus zu bleiben, in dieser Verbindung zu bleiben, dass diese Frucht in mir wachsen kann. Wir haben letztlich die Verantwortung, mit der Gnade Gottes zu kooperieren. Und da sind wir auch wieder bei diesem Praktizieren, also in unserem Alltag, in die Praxis das zu bringen, dieses Leben und die Lebensweise von Jesus. Und wir haben in den letzten Wochen auch schon immer wieder die geistlichen Übungen genannt. Ganz unterschiedliche findest du da. In der christlichen Tradition ist es eben nicht nur Beten und Bibel lesen, sondern viele andere Dinge noch, die dir helfen können, in deinem Alltag in Jesus zu bleiben. Und es ist, wie gesagt, nicht das Ziel, sondern nur ein Zweck. Und wenn du nochmal an den Weinstock denkst, dann kannst du dir die geistlichen Übungen vorstellen wie so eine Rankhilfe. Wenn du mal in einem Weinberg warst, so ein Weinstock steht ja nicht einfach so da rum, so, ne, sondern der hat so eine Rankhilfe, so Drähte oder so sind da gespannt und so Pfosten und so, und dass der Weinstock da dran wachsen kann und in dem Weinstock, die Rebe in dem Weinstock bleiben kann. Und letztlich darfst du dir alle geistlichen Übungen so vorstellen, wie so eine Rankhilfe, die dir helfen, in Jesus zu bleiben. Augustinus hat es so formuliert, ohne Gott können wir nicht, ohne uns wird er nicht. Also wir brauchen beim Thema Veränderung Gott, dass er in uns wirkt, uns verändert. Aber er wartet auch auf unsere Initiative. Und er braucht es auch, dass wir lernen, in ihm zu bleiben. Und es kommt zusammen. Anders formuliert, bei Veränderung. Gott hat die Kontrolle, aber du hast eine Rolle. Also die Veränderung kommt von Gott. Der Heilige Geist bewirkt es in uns, aber wir spielen auch eine Rolle. Er dockt an unsere Initiative an. Er dockt an unser Kooperationsbereitschaft an. Weißt du, welche Menschen mich besonders nerven? Interessiert es dich? Es nerven mich besonders Menschen, die schon richtig lange mit Jesus unterwegs sind, aber kein bisschen wie Jesus geworden sind. Mich nerven besonders Menschen, wo du denkst, die sind ja schon so lange mit diesem Jesus unterwegs, aber sie sind nicht diesem Jesus ähnlicher geworden. Du kannst es nicht spüren. Die wissen vielleicht viel aus dieser Bibel und haben auch für alles den richtigen Bibelvers. Aber in ihrem Verhalten spürst du es nicht. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, von einem falschen Verständnis von geistlicher Formung. Ich glaube, in der Kirche wird geistliche Formung oft verstanden als, okay, ich gehe halt in den Gottesdienst, ich muss irgendwie Bibel lesen und beten. Und wenn ich es besonders ernst meine, dann gebe ich auch noch irgendwie ein bisschen Geld in die Kirche. Ich glaube, das ist nicht geistliche Formung, die wirklich was in uns bewirken wird. Vorhin habe ich euch ein Modell gezeigt von unbewusster geistlicher Formung, wie es einfach automatisch passiert, wenn ich nichts mache. Und jetzt möchte ich euch sozusagen die Erweiterung davon zeigen, nämlich bewusste geistliche Formung. Das ist ein Modell, das habe ich von einem Autor, der ziemlich viel auch zu diesem Thema geschrieben hat, von John Mark Comer. Und er bezeichnet es als eine Arbeitstheorie der Veränderung. Und für ihn ist es eine Synthese aus Bibel, Psychologie, Neurobiologie und Sozialwissenschaften. Und einfach zu schauen, okay, wie können wir diesem Bild von Jesus bewusst ähnlicher werden? Und das Erste ist sozusagen der Austausch für einfach die Geschichten, die wir glauben, für die Narrative, die Stories, ist Lehre. Also das bedeutet jetzt nicht nur eine Predigt hören so, sondern das bedeutet, dass ich die Geschichten, die ich einfach so über das Leben glaube, austausche mit den Narrativen, die Gott über das Leben erzählt, die Jesus über das Leben erzählt. Also zum Beispiel, um das Thema Geld nochmal zu nehmen, das Narrativ Geld, das wir glauben und annehmen, ist mehr Geld, mehr Glück. Und dann einfach mal zu schauen, okay, welche Story über Geld und finanzielle Ressourcen erzählt denn Gott und wie könnte mich die denn prägen und freier machen und mein Leben glücklicher machen und mein Leben voller machen und tiefer machen. Und zu diesem Thema Lehre gehört ganz viel dazu, ne? Natürlich in der Bibel zu lesen, vielleicht auch mal einen Bibelvers auswendig zu lernen, Predigten zu hören, hilfreiche Podcasts zu hören, passende Bücher zu lesen, auch der Austausch in der Kleingruppe. Wenn jemand anders dir etwas erklärt oder auch einen Bibeltext zu meditieren, kann ganz vielfältig sein. Und dann wirst du sehen, dass Jesus immer wieder auch Geschichten erzählt, wie das Leben funktioniert. Und damit möchte er die Geschichten, die wir über das Leben glauben, umprägen und in seine Vision von einem guten Leben und Leben in Fülle hineinprägen. Das Zweite ist das Praktizieren als Ersatz für Gewohnheiten, die wir einfach so haben. Zu überlegen, welche Praktiken des Weges von Jesus möchte ich in meinen Alltag einbauen. Und wieder, hier geht es nicht ums Probieren, sondern ums Praktizieren. Nicht ums Anstrengen und Schauen, jetzt muss ich es irgendwie schaffen, sondern ums langsame Einüben. Das bedeutet nicht, dass ich ab morgen anfange, eine Stunde Zeit mit Gott zu verbringen, sondern vielleicht ab morgen anfange, 2 Minuten in der Stille mit Gott in den Tag zu gehen. Und irgendwann 2 Minuten und 30 Sekunden. Und dann 3 Minuten, so, ne? Langsam das zu praktizieren, wie ich einen Muskel trainieren würde, wie ich für einen Marathon trainieren würde. Meine Tochter Lotte lernt Klavier, jetzt haben wir heute leider keinen Star, sonst könnte ich das auch mit dem Klavier zeigen. Sie hat seit einem knappen Dreivierteljahr oder sowas Klavierunterricht und es macht ihr Spaß, aber Mozart spielen kann sie noch nicht. Warum? Weil sie einfach am Üben ist. Wenn ich zu ihr sage, fang jetzt mal an hier, Mozart, 8. Sonate oder wie auch immer man das dann nennt, spiel mal, würde nicht funktionieren. Aber besteht die Möglichkeit, dass sie in 10 Jahren das spielen kann? Ja, natürlich. Wenn sie weiter übt und es ihr weiter Spaß macht, dann kann sie das. Und genauso ist es dieser Gedanke des Trainierens, diese geistlichen Übungen, sein Leben einzubauen, Stück für Stück, in kleinen Schritten zu trainieren, das Leben von Jesus in unseren Alltag zu integrieren. Der 3. Bestandteil von bewusster geistlicher Formung ist Gemeinschaft. Was ist der Unterschied zu Beziehungen? Beziehungen suche ich mir meistens aus, Beziehungen, die ich pflege. Gemeinschaft, auch gerade in der Kirche, suche ich mir nicht immer aus. Man spricht ja auch von Menschen, die zur Familie Gottes gehören, von Brüdern und Schwestern. Die kann ich mir nicht aussuchen. Ich kann zwar weggehen, so, ne, aber dann lebe ich auch nicht mehr in dieser Gemeinschaft. So, ne? Und das bedeutet auch, dass ich in eine Gemeinschaft reingehe, weil wir können Jesus nicht alleine nachfolgen. Das heißt nicht, wir dürfen nicht, sondern es geht nicht. Wir können Jesus nicht alleine nachfolgen. Und es ist zugleich eine Herausforderung, eine Ermutigung in Gemeinschaft. Ne? Andere Leute feuern mich vielleicht an, aber die Art und Weise, wie sie sind und leben, fordert mich vielleicht auch heraus. Und ich kann es mir nicht immer aussuchen. Und ich wachse, wenn ich nicht sofort weglaufe aus Gemeinschaft, wenn ich irgendwie mich auch mal stoße und reibe in Gemeinschaft. Sondern das bringt Jesus mehr in mir hervor, wenn ich auch mal lerne, in Gemeinschaft zu bleiben, die ich mir nicht hundertprozentig so ausgesucht habe. Weil dieser Bruder, Schwester XY in der Familie Gottes halt manchmal ein bisschen nervig ist und Sachen anders sieht als ich oder anders denkt oder irgendwelche anderen Vorlieben hat. Für uns sind es die Pulsgruppen, wo wir sagen, da passiert tatsächlich auch Veränderung, wenn Leute über einen längeren Zeitraum gemeinsam unterwegs sind. Und im Zentrum steht natürlich der Heilige Geist, der Motor der Veränderung ist, der die ultimative Quelle auch der Veränderung ist. Und letztes Mal haben wir das stark betont, dass es wirklich auch der zentrale Weg ist, mehr zu werden wie Jesus, wenn wir mehr und mehr unser Leben durch die Gegenwart Gottes wahrnehmen und im Bewusstsein, dass Gott in uns lebt, wahrnehmen. Und dann werden wir Wachstum sehen, so langsam wie bei einem Baum. Einem Baum kannst du auch nicht beim Wachsen zuschauen. Du kannst es nur über einen längeren Zeitraum sehen. Und das ist auch unten dann an dieser Achse zu sehen, im Lauf der Zeit. Wir werden nicht über Nacht wie Jesus. Unsere Seele geht zu Fuß. Das ist, glaube ich, so ein afrikanisches Sprichwort. Ne? Unsere Seele geht zu Fuß. Und Veränderung in unserem Inneren braucht Zeit. Und die Zeit, und das bedeutet Zeit, die vergeht, aber auch Zeit, die wir investieren. Zeit, die wir nutzen, um uns dieser Veränderung auch auszusetzen. Und letztlich passiert diese Veränderung auch durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Wir Menschen versuchen immer Schmerz zu vermeiden. Wir wollen immer so wenig Schmerz wie möglich. Aber auf dem Weg von Jesus scheint es so zu sein, dass die schmerzhaftesten Zeiten die Zeiten sind, die uns am tiefsten verändern. Die Tiefpunkte unseres Lebens sind die Momente, wo unser Glaube tiefer werden kann, wenn wir mit Jesus da durchgehen. Es kann auch passieren, dass wir in den Tiefpunkten unseres Lebens bitterer, hoffnungsloser und zynischer werden. Aber wenn wir mit Jesus durchgehen, werden wir hoffnungsvoller, weicher und reifer und als Menschen schöner. Und am Ende möchte ich dich wieder einladen, den Weg von Jesus zu praktizieren. Die letzten Male hatten wir am Ende immer Vorschläge und Ideen, wie du das einfach tatsächlich in deine Praxis bringen kannst. Wir veröffentlichen das morgen auch nochmal auf unserem Telegram-Kanal, wo du einfach überlegen kannst, was möchte ich jetzt nehmen und es vielleicht tatsächlich in meinen Alltag irgendwie integrieren. Vielleicht möchtest du überlegen, wie kannst du in deinem Alltag Jesus bewusst ansehen? Also bewusst deinen Blick auf Jesus richten. Das könnte zum Beispiel sein, dass du in den nächsten 2 Wochen jeden Morgen einen bestimmten Worship-Song anhörst, wo es um Jesus geht. Und du setzt dich hin, ganz bewusst hörst du dir diesen Song an. Das könnte ein einfach, ganz einfacher Weg sein. Vielleicht wäre es für dich auch, dass du in den nächsten 2 Wochen ein Evangelium, also eine Biografie über das Leben von Jesus durchliest und einfach mal auf Jesus schaust, was er tut, wie er spricht, wie es sich verhält. Eine zweite Möglichkeit, es zu praktizieren, könnte sein, begib dich in verbindliche Gemeinschaft. Geh in eine Pulsgruppe und sag, okay, ich gehe da jetzt mal rein und ich mag die nicht alle gleich, aber ich bleibe da mal und ich halte das aus und ich lasse mich durch Gemeinschaft auch formen. Oder du beginnst mit einer Charaktereigenschaft. Entweder schaust du dir als Inspiration die Frucht des Geistes an, aus Galater 5, und überlegst dir, fragst vielleicht auch mal so den Heiligen Geist, was ist das, was du als nächstes in mir wachsen lassen möchtest? Ich frage da auch oft gern meine Frau, der da auch immer gute Ideen, die weiß auch, was so als nächstes dran ist. So. Manchmal deckt sich das dann auch mit dem, was der Heilige Geist irgendwie sagt. Manchmal sagt es auch der Heilige Geist durch meine Frau. Kannst auch eine nahe Person fragen, okay, wo denkst du, ist charakterlich oder in meinem Wesen etwas, wo Gott mit mir weitergehen möchte? Und dann fängst du an, das Gott hinzuhalten. Oder du beschäftigst dich mit deiner Prägung oder deiner Formung. Schaust dir einfach nochmal dieses Modell der unbewussten geistlichen Formung an, werden wir auch morgen nochmal über den Telegram-Kanal veröffentlichen und überlegst dir, okay, was sind die Dinge, die mich geformt haben? Was sind die Menschen, die mich geformt haben? Und was ist davon gut und was nicht? Was sind die Stories, die Narrative, die ich übers Leben glaube? Das können ganz einfache Schritte sein, zu überlegen, okay, wie kann ich in diese Veränderung reinkommen? Jesus ansehen verändert dein Aussehen. Und am Ende möchte ich euch kurz davon erzählen, wo ich plötzlich mal bemerkt habe, wie Gott Veränderung geschenkt hat. Und zwar war es in meinem Studium noch, schon einige Jahre her, habe ich einfach morgens einen Bibeltext gelesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus und seine Jünger ziemlich müde sind, sie ziehen sich zurück und dann kommen Menschen und eigentlich will Jesus Pause machen und da steht, dass Jesus mit Mitgefühl reagiert und er nimmt sich ganz viel Zeit für diese Menschen. Es hat mich irgendwie so getroffen, dass ich gedacht habe, boah, ich habe dieses Mitgefühl nicht. Und ich habe irgendwie gemerkt, boah, ich wünsche mir eigentlich, dass ich ein Mensch werde, der mitfühlender wird. Und dann mache ich was ich öfter mache. Ich habe einfach mal ein Jahr lang immer wieder dafür gebetet. Habe einfach zu Jesus gesagt, bitte bewirke in mir mehr Mitgefühl. Und nach dem Jahr habe ich jetzt nicht groß was gemerkt. Habe immer wieder dafür gebetet, aber jetzt nicht diese krasse Veränderung gespürt. Und dann, vielleicht so 5-6 Jahre später, haben mal Freunde mir zum Geburtstag eine Karte geschenkt. Und da standen halt diese ganzen Geburtstagssachen drauf und dann auch ein Satz. Wir schätzen enorm, wie du dich verändert hast. Du bist richtig empathisch und beziehungsorientiert geworden, ermutigst Menschen in deinem Umfeld und lebst Annahme. Und erst habe ich das nicht verstanden, was die Bedeutung davon, sondern ich habe die Karte irgendwie nochmal weggelesen und später nochmal gelesen. Und dann kam es mir plötzlich in den Kopf. Ach stimmt, ich habe doch vor 5, 6 Jahren mal diesen Moment gehabt und ich habe dafür gebetet. Und jetzt nach 5, 6 Jahren, wenn ich zurückschaue, und dann habe ich es auch selber bemerkt, da ist etwas gewachsen. Hat sich etwas verändert. Ich bin plötzlich richtig nah am Wasser gebaut, hat auch Nachteile. Wenn jemand anders weint, muss ich auch immer weinen und so. Oder wenn irgendjemand was erzählt oder so, oder sich mein Kind wehtut oder was weiß ich so. Es hat echt was, mein Herz ist irgendwie weicher geworden. Habe ich das nach einem Jahr schon gemerkt, nach 2, nach 3? Nö. Wachstum geht immer über einen langen Zeitraum. Aber irgendwann war es so, dass sogar andere Leute es gemerkt haben. Und bitte versteht es nicht falsch. Ich erzähle es jetzt nicht, um zu sagen, schaut mal, wie toll. Ich habe am Anfang auch von anderen Baustellen noch erzählt, ne, wenn ihr euch zurückerinnert. Immer noch kein Erziehungstipp an die E-Mail-Adresse, aber nur so, um das ins Verhältnis zu setzen. So. Vor einiger Zeit gab es mal einen Trend, dass man in so einer App schauen konnte, wie man wohl mit 70 aussieht. Ich habe euch das mal mitgebracht. Und dieses Bild ist für mich eine Erinnerung an dieses Werden. Wer werde ich sein, wenn ich 70 bin oder wenn ich 80 bin? Nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich. Und kennst du Menschen, die irgendwie so 80 sind und die bitter sind, die hoffnungslos sind, die grummelig sind und die zynisch sind? Und kennst du Menschen, die alt sind und sie haben so eine tiefe Zufriedenheit? Sie haben harte Dinge erlebt und trotzdem sind sie hoffnungsvoll? Sie strahlen so eine Zufriedenheit, eine Freude und Liebe aus, obwohl es ihnen vielleicht nicht gut geht? Wer wir mit 80 sind und ob wir mehr wie Jesus sind oder wer so grummelig und zynisch, entscheidet sich jeden Tag. Und deswegen möchte ich dich ermutigen und dich einladen, auf diesen Weg der Veränderung mitzukommen, Jesus nachzufolgen und zu überlegen, wie kannst du in deinem Leben bewusst geistliche Formung erleben und mehr so werden wie Jesus. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, dass du uns einlädst, deine Schüler und Schülerinnen, deine Auszubildenden zu werden. Und danke, dass auf diesem Weg du uns vorgegangen bist und dass du es uns vorgemacht hast, dass wir dir folgen dürfen. Und du siehst jetzt jeden Menschen hier, wo wir diese Sehnsucht nach Veränderung spüren, wo wir uns wirklich wünschen, an der einen oder anderen Stelle, boah, da wäre ich so gerne anders. Ich würde gern anders reagieren können, ich würde gern anders leben können, ich würde mich gern anders verhalten können. Und ich möchte beten, dass du uns zeigst, was da unser nächster Schritt sein darf, was wirklich auch die Praxis sein darf, die wir anfangen in unser Leben zu integrieren, damit wir mehr so werden wie du. Und dass du alles Raupelige und Popelige in unserem Leben immer mehr so zum schönen Schmetterling machst, dass wir mehr so werden wie du bist, Personen der Liebe. Ich möchte beten, dass jetzt während den nächsten Liedern du uns zeigst, was da für uns dran sein könnte. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.